Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wenn wir Menschen uns verletzen, dann wissen wir oft, was zu tun ist. Medizin, eine Operation. Wenn eine Ameise sich verletzt oder verletzt wird, gibt es das tatsächlich auch. Ameisen können sogar Amputationen vornehmen. Welche und wann? Das ist eines der Themen jetzt hier in Forschung aktuell mit mir, Katrin Kühn. Zuerst aber schauen wir nach Südfrankreich, nach Cadarache, wo am größten Kernfusionsexperiment der Welt gebaut wird, ITER, das schon so einige Rückschläge hinter sich hat und dem eigentlichen Zeitplan deutlich hinterherhinkt, beim Ziel, durch das Verschmelzen von Atomkernen Energie zu gewinnen. Inzwischen heißt es, erst 2039, also in 15 Jahren, soll ITER die erste Kernfusion schaffen. Dieser Zeitplan wurde heute Vormittag offiziell vorgestellt und Frank Grote-Lüschen hat zugehört.
Eigentlich hätte es im nächsten Jahr losgehen sollen. 2025 hätte Wasserstoff in den riesigen ITER-Reaktor gefüllt werden sollen. Starke Mikrowellen hätten das Gas erhitzt, gewaltige Magneten im Zaum gehalten. Danach wollten die Fachleute die Maschine schrittweise ausbauen, um 10 Jahre später, also 2035, ein Fusionsfeuer zu zünden, bei dem mehr Energie entsteht, als hineingesteckt wird. Doch daraus wird nichts, und das ist schon länger klar.
Dieser Plan war nicht mehr zu halten und auch keineswegs optimal. Das wussten wir schon im Oktober 2020.
Erklärt ITER-Direktor Pietro Barbaraschi. Die Verzögerung hatte mehrere Gründe. ITER ist ein multinationales Megaprojekt. Oft lief die Zusammenarbeit zwischen den Nationen nicht ganz reibungsfrei. Außerdem bremste die Covid-Epidemie das Projekt aus, und zwar nachhaltig.
Die indirekten Auswirkungen von Covid waren beträchtlich. So konnten die Qualitätskontrollen oft nicht mit der nötigen Sorgfalt durchgeführt werden. In manchen Fällen dürfte das die Ursache für Qualitätsmängel gewesen sein.
Qualitätsmängel, die sich als gravierend erwiesen. Vor 2 Jahren kam heraus, dass die 9 Segmente des Reaktors nicht präzise genug zusammenpassten. Sie mussten aufwendig repariert werden. Auch manche Kühlleitung erwies sich als undicht und ging als Reklamation zurück zum Hersteller. All diese Faktoren zwangen die Verantwortlichen dazu, den Zeitplan zu überarbeiten, und zwar gründlich.
Der Fahrplan sieht vor, dass der Betrieb 2034 beginnt. Und das Zünden der Kernfusion wird sich von 2035 verzögern auf 2039.
Der Start von ITER wird also um 9 Jahre verschoben. Eigentlich hatte man mit einer vorläufigen Variante des Reaktors starten wollen, die dann Stück für Stück ausgebaut wird. Jetzt soll ITER weitgehend komplett gebaut werden, dann erst soll er loslegen. Das soll die Risiken für weitere Komplikationen minimieren, so die Hoffnung. Und was bedeutet der neue Fahrplan für die Kosten? Bislang lagen sie bei geschätzten 20 Milliarden Euro. Mittlerweile kann das niemand mehr genau beziffern. Jetzt dürften weitere 5 Milliarden dazukommen, sagt Barbaraschi, der die Pläne unlängst seinen Geldgebern präsentierte, den ITER-Mitgliedsländern. Hauptaktionären ist die EU, beteiligt sind Japan, Südkorea, Indien, China, die USA und Russland.
Niemand ist vom Stuhl gefallen. Natürlich hat es keinen Jubel gegeben, als wir nach mehr Geld und mehr Zeit fragten. Aber mein persönlicher Eindruck war, dass die Mitglieder das Projekt nach wie vor sehr unterstützen.
Endgültig abgenickt ist der Fahrplan aber noch nicht. Das soll Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres passieren. Eines aber zeichnet sich immer klarer ab. Absehbar wird die Kernfusion nicht zur Energiewende beitragen können, wenn überhaupt, dann nur auf lange Sicht. Es sei denn, jene Start-ups haben Erfolg, die einen kommerziellen Fusionsreaktor bereits für 2040 versprechen.
Ich bin da sehr skeptisch. Verstehen Sie mich nicht falsch. Wir wollen diese Start-ups nach Kräften unterstützen. Aber ich glaube nicht, dass wir bis 2040 ein Fusionskraftwerk sehen werden. Denn um das zu erreichen, reicht es nicht, die Fusion einfach nur hinzubekommen. Um sie kommerziell nutzen zu können, werden wir darüber hinaus viele technologische Probleme lösen müssen.
Ja, da sind wohl noch einige technologische Probleme zu lösen, generell und ganz klar auch bei ITER selbst. Frank Grote-Lüschen über die Pressekonferenz heute Vormittag. Ameisen sind schon besondere Tiere. Sie leben zu Tausenden in großen Staaten mit ausgeklügelter Arbeitsteilung. Und Verhaltensbiologen haben entdeckt, sie sind sogar in der Lage, Amputationen vorzunehmen, um ein verletztes Tier am Leben zu halten. Joachim Budde hat einen der Wissenschaftler im Labor begleiten können.
Ameisen leben gefährlich. Arbeiterinnen der Art Camponotus floridanus kämpfen immer wieder mit Ameisen aus Nachbarkolonien um ihre Reviere. Dabei können die Tiere sich schwer verletzen. Erik Frank simuliert so einen Fall. Vorsichtig hebt er eine Arbeiterin hoch.
Mit einer Federstahlpinzette, damit ich sie nicht verletzen kann.
Der Verhaltensbiologe hat in seinem Labor an der Universität Würzburg eine Kolonie der Camponotus-Ameisen. Er nimmt eine kleine Zange in die Hand.
Und dann würde ich jetzt hier praktisch am Oberschenkel das Bein praktisch abschneiden. So, das war's auch schon. Habe ich jetzt hinten rechts verletzt, die rosane Ameise?
Mhm. Erik Frank setzt das Tierchen zurück in die Schale, die ihrem Volk hier als Zuhause dient. In diesem winzigen Nest bleibt das Ameisenvolk auf wenige hundert Arbeiterinnen begrenzt. In der Natur kann es auf 10.000 Arbeiterinnen anwachsen. Der Forscher hält die Kolonie so klein, damit er sie besser handeln kann. Kaum ist die verletzte Ameise im Nest, reagieren ihre Schwestern.
Gibt es auch schon die ersten, die ein bisschen Interesse an ihr zeigen? Ja, und da wird sie auch schon gesäubert. Also wir sehen da auf der rechten Seite von ihr eine, die hier gerade auf dem Gaste, also auf dem Abdomen, praktisch ableckt. Und jetzt geht sie auch zur Wunde.
Die Behandlung beruhigt die verletzte Ameise. Noch binnen der ersten Stunde beginnt eine Sanitäterin mit einer drastischen Operation.
Die beißt da praktisch drauf. Man sieht auch schön, wie die verletzte Ameise das Bein wirklich präsentiert, also wirklich mitmacht. Und zack, wird das Bein abgebissen. Und sie bleibt da immer noch ruhig stehen, hält die neue frische Wunde präsent, damit die andere nochmal kurz ableckt, bevor die andere dann praktisch wieder weitergehen kann.
Die Operation erinnert an menschliche Praktiken im Mittelalter, bevor es Antibiotika gab. Die Ameisen verhindern damit, dass sich Krankheitserreger auf der Wunde im Körper ausbreiten. Denn
mit hoher Wahrscheinlichkeit sind da Bakterien auf der Wunde drauf. Und diese Ameisen werden prophylaktisch, bevor sie überhaupt merken, ob die Wunde infiziert ist oder nicht, das Bein einfach amputieren, um den schon mal vorzubeugen.
Die Erfolgsrate ist sehr gut. Rund 90% der amputierten Tiere überleben die Behandlung, hat der Biologe festgestellt. Erstaunlicherweise amputieren die sechsbeinigen Chirurginnen aber längst nicht immer. Sie nehmen den Beinstumpf nur ab, wenn ihre Schwester am Oberschenkel verwundet ist. Ist ihr Unterschenkel betroffen, bleibt das kaputte Bein dran. Das liegt an der Anatomie der Insekten, sagt Erik Frank.
Die meisten Insekten haben nicht ein zentrales Herz, so wie wir, sondern verschiedene Pumpen im ganzen Körper, die die Hämolymphe im ganzen Körper verteilen. Man kann sich das bei den Ameisen so vorstellen, dass die praktisch im Knie eine Art Pumpe haben, die die Hämolymphe im Bein zirkulieren lässt.
Hat der Kampf das Bein oberhalb dieser Pumpe abgetrennt, gelangen die Hämolymphe, also das Ameisenblut und damit die Bakterien, nur langsam in den Körper. Damit bleibt Zeit für eine Rettung.
Das heißt, Amputationen sind hilfreich. Wenn ich mich jetzt aber am Schienbein verletzt habe, ist diese Pumpe noch aktiv und die Hämolymphe fließt schnell in den Rest des Körpers. Wenn die merken, die Wunde ist unter dem Knie praktisch, werden die Ameise das Bein nicht amputieren, weil sie wissen, dass es nicht schnell genug passieren kann.
Schon nach kurzer Zeit hat sich die Patientin daran gewöhnt, dass sie nur noch 5 Beine hat und ist dann wieder ein produktives Mitglied der Ameisenkolonie.
Die Ameisen kümmern sich also nicht nur um verletzte Tiere, sie wissen sogar, wann sich so ein Eingriff lohnt. Joachim Budde hat für uns darüber berichtet. Wasser kann Wärme speichern, für viele eine Binsenweisheit. Aber wie lässt sich das nutzen, zum Beispiel zum Heizen? In Leipzig probiert das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung hier etwas Neues aus, und zwar mit dem Grundwasser. Könnte auch Grundwasser ein Wärmespeicher sein? Annegret Faber war beim Start der neuen Testanlage dabei.
So sieht das aus.
Holger Weiß öffnet den Deckel eines Brunnens. Er ist blau, Durchmesser circa 1,5 Meter und genauso hoch. Darin sind 2 dicke, ebenfalls blaue Plastikschläuche. In ihnen wird Grundwasser hochgeholt oder wieder nach unten gepumpt.
So, der ist 15 Meter tief und befindet sich im Anstrom. Also Anstrom heißt, das Grundwasser kommt aus dieser Richtung
und fließt in diese Richtung.
Der Geologe zeigt erst in Richtung Süden und dann weiter nach Norden. 5 Meter ist der Grundwasserleiter breit. Er besteht aus porösem Gestein. Ganz langsam und gemächlich fließt das Wasser dadurch. An einem Tag kommt es nur 1 Meter voran. Und es ist stark belastet.
Hier und an vielen anderen Standorten, die innerstädtisch sind oder die früher industriell genutzt wurden wie hier, haben wir Schadstoffe im Grundwasser. Meistens Lösungsmittel, chlorierte Lösungsmittel.
In dem Fall chlorierte Kohlenwasserstoffe, wie etwa Vinylchlorid oder Chloroform. Denn wo heute am Helmholtz-Zentrum in Leipzig die Umwelt erforscht wird, stand bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges ein großes Rüstungsunternehmen.
Das heißt, hier muss man, wenn man das Grundwasser rauspumpt und erwärmt, zusätzlich noch reinigen. Und das ist das Neue an diesem Projekt und das ist das erste, in Deutschland zumindest.
Holger Weiß ist der Projektleiter. 5 Kollegen wuseln hinter ihm umher und bereiten den Start der Anlage vor. Sie befindet sich in 2 Baucontainern. Heute soll hier zum ersten Mal das belastete Grundwasser durch die Rohre fließen. Anlagenbauer Stefan Naumann.
Also wir haben 2 Container, die sind 12 Meter lang, die sind gedämmt, die sind beleuchtet. Die sind eng und warm auch noch, ja genau.
Die beiden Container sind voller Leitungen und Wasserspeicher. In einen wird das Grundwasser reingepumpt. Dann wird es gefiltert. Entweder herkömmlich mit Aktivkohlefiltern oder mit einem wiederverwendbaren Granulat, sogenannte Zeolithadsorber. Dieses Filtermaterial wurde am Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung entwickelt. Im 2. Schritt wird Wasser erwärmt. Normalerweise würde das nicht geschehen, erklärt Ingenieur Robert Köhler. Denn die eigentliche Idee ist, mit Abwärme aus der Industrie das Grundwasser zu erhitzen.
Das heißt, wenn irgendwo billige Wärme, also unter 100 Grad, und wenn man diese Wärme in Form von erwärmtem Wasser im Aquifer speichern kann und dann vielleicht nur noch die Hälfte der Wärme nach einem halben Jahr aus dem Wasser zurückgewinnen kann über den Wärmetauscher, hat man zumindest mal nicht alles verloren.
Im Pilotprojekt wird das nachgestellt und das Grundwasser auf 70 Grad erhitzt. Danach läuft es zurück in den Boden, also in den Grundwasserleiter aus porösem Gestein. Ungefähr 20 Meter weiter wird es dann aus einem Brunnen wieder hochgeholt. Genau diese 20 Meter sind die Teststrecke, tief unter der Erde, sagt Mikrobiologin Yvonne Neinheiß, die vor der Anlage alles beobachtet.
Ich meine, es ist spannend, im Untergrund zu arbeiten, aber es ist schwieriger, die Sachen zu verstehen. Weil man muss alles interpretieren und da kann ich reingucken.
Aber was da unten passiert, ist entscheidend für das Gelingen oder Nicht-Gelingen des Pilotprojektes. Wie warm bleibt das Wasser, ist eine Frage. Und vor allem aber, wie gehen die Bakterien, die natürlicherweise im Grundwasser sind, mit der Wärme um? Die Mikrobiologin wird von da unten im nächsten halben Jahr viele Wasserproben entnehmen, schauen, wie es den Bakterien geht bei 50, 60 oder sogar 70 Grad. Sie will wissen, ob sich etwa Metabolite bilden, also Abbauprodukte, vielleicht auch giftige Verbindungen entstehen, ob die Bakterien Biofilme bilden, die dann kleine Schlitze in den Brunnen verstopfen und welche Bakterien überhaupt überleben. Denn mit so hohen Temperaturen habe bisher niemand im Grundwasser gearbeitet.
Es gibt relativ viele Niedrigtemperaturanlagen schon, die auch gut funktionieren. Und da geht es bis 25 Grad. Und da gibt es nicht das große Risiko sozusagen. Das sind die Mikroben dann irgendwie glücklicher. Und wir arbeiten hier jetzt mit, um herauszufinden, was ist eigentlich die Grenze.
So, schalten wir den jetzt mal ein.
Das ist der Moment.
Und jetzt schalten wir den auf Automatik.
Und dann müsste es drüben auch blubbern.
Richtig.
Das Wasser läuft nun erstmals durch die Anlage. 3 Versuche wird es im nächsten halben Jahr geben, jeweils mehrere Wochen lang. Danach wird ausgewertet und die Forschenden wissen, ob ihre Idee Wärmespeicherung per Grundwasser funktioniert.
Gut, das läuft, das ist konstant.
Gut, jetzt können wir mal in den Eimer gehen.
Ja, die Pilotanlage läuft, die Datenauswertung auch. Da sage ich mal, das kommt ganz klar auf Wiedervorlage, das Helmholtz-Projekt aus Leipzig, das Annegret Faber hier für uns begleitet hat. Es sind Millionen Tonnen jedes Jahr, nicht nur in Deutschland, die zum Beispiel in Altkleidercontainer gestopft werden, ausgediente Kleidung. Doch was davon ist noch brauchbar und was sind nur noch Fetzen? Hier wird oft noch per Hand sortiert, ein zeitaufwendiger Prozess, wo ein Team an der TU Berlin jetzt schaut, ob nicht KI dabei helfen könnte. Simon Schomecker hat sich die Anlage zeigen lassen.
Es wirkt auf den ersten Blick wie bei der automatischen Paketsortierung. In einem Labor der Technischen Universität Berlin läuft ein Förderband unter einer Kamera hindurch. Immer wieder blitzt eine helle Lampe auf, allerdings nicht, weil ein Strichcode erfasst wurde, sondern ein gebrauchtes Kleidungsstück. Der Physiker Carsten Pufahl hat die Anlage mitgebaut.
Wir suchen da ganz konkret nach Defekten im Kleidungsstück. Also sowas wie Löcher oder Schnitte oder Fransen, Pilling, wie man es vielleicht von Wollpullovern kennt. Also Merkmale, die eben auf eine mindere Qualität schließen. Daraus kann man dann später ableiten, ob man das jetzt eher in den hochwertigen Secondhand geben möchte oder ob das einfach nicht nochmal tragbar ist.
Das Förderband ist über einen Meter breit, denn die Kleidungsstücke müssen ausgebreitet werden, damit der Scanner sie richtig begutachten kann. Dank künstlicher Intelligenz geht das innerhalb von Sekundenbruchteilen. Gerade hat Carsten Pufahl ein rotes T-Shirt durch die Anlage geschickt und auf dem Laptop daneben erscheint davon ein Foto. Darauf sind schon kleinste Defekte markiert und mit Größenangaben versehen. Sogar Gewebe und Kleidungsart sowie Größe und Marke erkennt das System. Damit soll die Sortierarbeit in der Altkleiderbranche effizienter werden, betont Projektmitarbeiter Marco Jagodzinski.
Ersichtlich ist es so, dass aktuell etwa 10% dessen, was zurückgefahren kommt, noch wiederverwendbar ist. Die restlichen 90% sind eher im Bereich Recycling, Downcycling einzuordnen. Und hier soll es darum gehen, die Ausbeute zu erhöhen. Also, dass entsprechend die Sortierer weniger Ausschussware bekommen.
Sortierer sind die Menschen, die bei Recyclingfirmen Altkleider inspizieren. Bis zu 1000 Teile können das täglich sein, weiß Maren Heinen. Sie arbeitet bei einer Berliner Agentur, die gemeinsam mit Hochschulen und den Verwertungsfirmen neue Altkleidersortierungstechniken entwickelt. Die Agentur ist auch an dem TU-Projekt beteiligt. Heinen erzählt, dass in den Betrieben aktuell kaum Textilien in den Müll wandern. Das heißt, fast alles geht entweder in den Second-Hand-Verkauf oder zum Recycling.
Also in der Regel wird alles angeguckt, aber manchmal, wenn der Container verschmutzt wurde, weil nass Kleidung eingeworfen wurde oder verschimmelte Kleidung, dann ist tatsächlich die ganze Ladung nicht brauchbar.
Noch sind Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, nur intakte Kleidung in die Container zu werfen. Aber sobald ab 2025 EU-weit die Getrennterfassung für Textilien gilt, werden laut Carsten Pufahl erst recht defekte Teile hinzukommen. Die landen dann immerhin nicht mehr in Drittländern, aber
wir gehen davon aus, dass das einen massiven Anstieg an Alttextilabfällen in Europa bedeuten wird, der irgendwie sortiert werden muss. Und es gibt jetzt schon einen Mangel an Sortierkapazität. Das wird sich dadurch nur weiter verschärfen.
Spätestens hier könnte ein KI-gestütztes Scansystem hilfreich sein. Den geschulten Blick von Fachleuten wird es zwar nicht komplett ersetzen, aber die Hoffnung ist, immerhin 30% Inspektionszeit einsparen zu können. Aktuell stellt die Berliner Forschungsgruppe ihre Anlage verschiedenen großen Recyclingunternehmen zur Verfügung. Dabei will das Team um Carsten Pufahl neue Daten sammeln und so die künstliche Intelligenz weiter trainieren. Außerdem soll die Kamera in Zukunft um die Raman-Spektroskopie ergänzt werden. Das ist ein sehr wirksames Lichtmessverfahren.
Schadstoffe kann man jetzt mit einer normalen Kamera nicht sehen, aber die Raman-Spektroskopie hat ein paar entscheidende Vorteile, mit denen man bestimmte Arten von Schadstoffen sehen kann. Man spricht auch von so einem molekularen Fingerabdruck, den man dann mit einer Datenbank vergleichen kann, oder wir haben da auch eine KI für trainiert, die Ableitung macht, was da drin ist.
Diese Technologie wollen die Textilforschenden noch weiterentwickeln, sodass sie auch Materialien sicher erkennt. Defekte Kleidung müsste dann nicht zwingend zu Putzlappen oder Autositzfüllungen werden. Das Garn ließe sich dank der Materialbestimmung auch für neue Textilien verwenden.
Simon Schomecker über KI bei der Altkleidersortierung. Und damit jetzt an dieser Stelle in Forschung aktuell Zeit für die Wissenschaftsmeldung. Lucian Haas ist dafür jetzt mit im Studio.
In den USA wurde ein zweites Alzheimer-Medikament zugelassen. Der von Eli Lilly entwickelte Wirkstoff Donanemab darf zur Behandlung von frühen und milden Formen der Alzheimer-Demenz eingesetzt werden. Das hat die US-Arzneimittelbehörde FDA bekannt gegeben. Bereits im vergangenen Jahr war in den USA der Wirkstoff Lecanemab für das gleiche Anwendungsgebiet auf den Markt gekommen. Beide Medikamente sollen Alzheimer nicht heilen können, sondern nur die Entwicklung der Krankheit etwas verzögern, indem sie Proteinplaques im Gehirn abbauen. Donanemab kommt unter dem Namen Kisunla auf den Markt. Das Medikament wird einmal monatlich als Infusion verabreicht. Die Behandlungskosten sollen bei umgerechnet 30.000 Euro pro Jahr liegen. In Europa ist bislang kein solches Alzheimer-Medikament zugelassen, aber für Lecanemab läuft bereits das entsprechende Verfahren.
Die Gesichtstemperatur kann das biologische Alter verraten.
Das berichtet ein chinesisches Forschungsteam im Fachmagazin Cell Metabolism. Es hat mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz Infrarotaufnahmen der Gesichter von fast 3000 Testpersonen analysiert, um mögliche Muster in der Oberflächentemperatur, etwa von Stirn, Nase und Wangen, zu erkennen. Die KI wurde auch fündig. Die Verteilung der Gesichtstemperatur lässt Rückschlüsse auf das biologische Alter einer Person zu. Zum Beispiel sinkt die Temperatur der Nase mit zunehmendem Alter deutlich schneller als die Temperatur anderer Gesichtspartien. Die Temperaturmuster liefern auch Hinweise auf verschiedene Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck.
Reiche Haushalte verursachen deutlich mehr CO2-Emissionen als Haushalte mit niedrigem Einkommen.
Dabei schlagen vor allem Flugreisen zu Buche. Das geht aus einer Studie hervor, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin veröffentlicht hat. Die Forschenden werteten aktuelle Daten zum CO2-Fußabdruck pro Kopf in Deutschland aus. Dabei untersuchten sie die Bereiche Wohnen, Ernährung und Mobilität und welchen Einfluss das Einkommen der Haushalte jeweils darauf hat. Beim Wohnen und bei der Ernährung zeigten sich keine größeren Unterschiede. Anders bei der Mobilität. Reiche fliegen weitaus mehr, was ihren CO2-Fußabdruck deutlich vergrößert. Im Durchschnitt kommen sie so auf CO2-Emissionen von 10 Tonnen pro Jahr. Das ist fast doppelt so viel wie bei Personen aus Haushalten mit Niedrigeinkommen.
Stress lässt Katzen mehr an Möbeln kratzen.
Das zerstörerische Verhalten ärgert viele Katzenbesitzer, ist aber ganz natürlich. Ein türkisch-französisches Forscherteam hat untersucht, was den Kratzinstinkt von Katzen befeuert. Wie sie im Fachjournal Frontiers in Veterinary Science berichten, spielen dabei vor allem Faktoren eine Rolle, die den Stresspegel der Tiere erhöhen. Besonders stressig für Katzen ist offenbar die Anwesenheit von Kleinkindern im Haushalt. Auch ausgiebiges Spielen und eine hohe nächtliche Aktivität erhöhen den Stresslevel. Mit dem Kratzen als Übersprungshandlung reagieren sich die Katzen dann ab. Damit die Katzen ihren Kratztrieb möglichst nicht an Möbeln ausleben, empfehlen die Forscher, Kratzbäume gezielt dort aufzustellen, wo sich die Tiere ohnehin häufig aufhalten.
Pasteurisierung inaktiviert Vogelgrippeviren in Milch.
Infektionen mit H5N1 bei Kühen in den USA haben in den vergangenen Monaten Befürchtungen ausgelöst, dass diese Vogelgrippeviren auch in der Milch vorkommen könnten. Experten des US-Landwirtschaftsministeriums geben nun Entwarnung. Nach umfangreichen Analysen verschiedenster Milchprodukte von über 100 Molkereien in 17 US-Bundesstaaten kamen sie zu dem Ergebnis, verarbeitete Milch sei sicher. Durch die übliche Pasteurisierung würden auch H5N1-Viren wirksam abgetötet. In den Proben fanden sich zwar noch vereinzelt Virusfragmente, aber immer in völlig inaktiver Form. Die Studie ist im Journal of Virology erschienen.
Sternzeit, 3. Juli. Der Strauß, 4 Eier und die Wasserlöcher am Himmel. Die Tupinambá an der Nordküste Brasiliens haben intensiv Natur und Himmel beobachtet. Sie brachten die Gezeiten des Meeres bereits mit dem Mondlauf in Verbindung, als dies in Europa noch völlig unbekannt war. Darüber staunte der französische Pater Claude Dabvie bei seinem Besuch des indigenen Volkes Anfang des 17. Jahrhunderts. Ihre wichtigsten Sternbilder ordneten die Tupinambá entlang der Milchstraße an und nicht entlang der Ekliptik wie die europäischen Kulturen. Anders als bei uns ist nahe dem Äquator die Milchstraße komplett zu beobachten. Die Tupinambá haben helle Nebel oder dunkle Wolken in der Milchstraße in ihre Figuren eingebaut. Die beiden Magellanschen Wolken waren für sie Wasserlöcher, an denen Tapire und Pekaris trinken. Die Menschen im Norden Brasiliens kannten über 100 Sternbilder am Himmel. Wir haben heute nur 88. Sie hielten das Firmament für eine unvollendete Kopie der Erde. Alle Tiere müssten auch in den Sternen vorkommen. Zu den wichtigsten Figuren zählte der Strauß, der sich entlang der Milchstraße vom Kreuz des Südens bis zum Skorpion erstreckt. Die zwei hellsten Sterne der Fliege stellen zwei Eier dar, die der Strauß fressen möchte. Alpha und Beta Centauri, für uns die Zeigersterne zum Kreuz des Südens, sind zwei bereits verspeiste Eier im Hals des Vogels. Antares und der Kopf des Skorpions galten als seine Schwanzfedern. In diesen Sommernächten zieht bei uns der Kopf des Skorpions tief über den Südhimmel. Über den Horizont ragt also nur der Straußenschwanz.
Das war es für heute von Forschung aktuell mit mir, Katrin Kühn. Und zum Abschluss habe ich noch einen Hörtipp für Sie, falls am Montag verpasst. Unsere neue Folge von Wissenschaft im Brennpunkt. Apollos Erben über den neuen Wettlauf zum Mond. Vor allem zwischen China und den USA. Zu finden, zu hören in unserer Deutschlandfunk-App unter Wissenschaft im Brennpunkt.